Warum ist es wichtig zu bekräftigen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde? Darum geht es heute in der Sendung Katechismus und dazu begrüßt Sie alle herzlich Ines Schröder. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Warum ist es wichtig zu bekräftigen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde? Wir finden diese Frage im ersten Buch der Bibel, dem Buch Genesis, im ersten Kapitel, Vers 1, also die allerersten Worte der Heiligen Schrift überhaupt. Und dieser Frage gehen wir also heute nach und haben zu Gast Frau Dr. Helga Böse aus Bonn. Grüß Gott, Frau Böse.
Grüß Gott, Frau Schröder, und grüß Gott, liebe Zuhörer.
Ja, danke, dass Sie sich heute die Zeit nehmen für diese Sendung. Wir betrachten ja immer diese Fragen aus der Perspektive des Kompendiums der katholischen Kirche. Und auch die Frage, warum ist es wichtig zu bekräftigen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, antwortet das Kompendium des Katechismus, weil die Schöpfung die Grundlage aller göttlichen Heilspläne ist. Sie zeigt die allmächtige und weise Liebe Gottes. Sie ist der erste Schritt zum Bund des einen Gottes mit seinem Volk. Sie ist der Anfang der Heilsgeschichte, die in Christus gipfelt. Und sie ist eine Antwort auf die Grundfragen des Menschen nach seinem Ursprung und seinem Ziel. Wir freuen uns, wenn Sie uns dazu etwas näher erläutern, was das Kompendium, was die Kirche uns damit sagen will. Frau Dr. Böse, bitteschön.
Danke sehr. Ja, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Diese Worte haben wir jetzt ja schon ein paar Mal gehört. Sie stehen im Mittelpunkt dieser Überlegungen. Im Anfang der Schrift tauchen diese Worte auf, und das ist ja keine Zufälligkeit. Es ist der Beginn der Geschichte, der Liebesgeschichte zwischen Gott und den Menschen. Mit diesen Worten und an diesem Punkt beginnt die Geschichte des Seins, die sich seither auch durch den Blick und den Zugriff des Menschen ins scheinbar Grenzenlose ausgeweitet hat. In der Neuzeit entwickelten sich vor allem die Naturwissenschaften und ihre technische Anwendung immer überzeugender, und demgegenüber schienen schließlich die Aussagen der Bibel, einer Welt anzugehören, deren Anschauungen endgültig überwunden werden mussten. Denn alles, was existierte, ließ sich offenbar aus den Gesetzmäßigkeiten der Natur erklären und auf dieser Grundlage auch verändern. Damit wurde der Mensch selbst zum Herrn der Welt und brauchte keinen Gott mehr, um sie zu erklären oder sich vor ihren Unzulänglichkeiten und Gefahren zu schützen. Aber je mehr Probleme die Wissenschaftler lösten und je tiefer sie in die Zusammenhänge des materiellen Seins eindrangen, desto schwankender wurde der Grund, auf dem sie sich bewegten. Ihre Erkenntnisse wuchsen in einem unvorhergesehenen Maße, und doch schien sich ihnen der Forschungsgegenstand zunehmend zu entziehen. Tief tauchten sie in den Mikrokosmos ein und entdeckten immer kleinere Teilchen. Aber deren Charakter ließ sich immer weniger fassen. Diese Teilchen änderten ihr Verhalten je nach dem Blick des Forschers und blieben letztlich unbestimmbar, obwohl doch aus ihnen die feste Materie besteht, auf die wir unsere Hand legen können. Ein Ende dieser Entdeckungsreise ist nicht abzusehen. Jede Antwort wirft 10 neue Fragen auf. Das Gleiche gilt für die Erforschung des Makrokosmos, dessen Grenzen, wenn es sie denn geben sollte, im Ungreifbaren verschwimmen. Je weiter die Teleskope reichen, Umso mehr Himmelskörper zeigen sich. Der Weltenraum scheint buchstäblich unermesslich. Die Forschungsergebnisse strömen nur so herein, aber die Aussicht, die Vielzahl der Galaxien in ihrer jeweiligen Beschaffenheit und in ihren Beziehungen zueinander verstehen zu können, rückt immer mehr in die Ferne. Früher schienen die Gesetze der klassischen Physik eine solide Grundlage zu bieten, auf der sich das Gebäude der Erkenntnis als neuer babylonischer Turm bis in den Himmel erheben würde. Aber spätestens mit der allgemeinen Relativitätstheorie Albert Einsteins hat sich gezeigt, dass diese Gesetze unzureichend oder gar untauglich sind, um die Wirklichkeit abzubilden. Weder das Vordringen in die Welt der winzigen Partikel noch das Ausgreifen in die Weiten des Kosmos haben also die Menschen an fest umrissene Grenzen oder an gültige Gewissheiten geführt, die ihnen Halt geben könnten in dieser sausenden Bewegung in Raum und Zeit. Längst schon geben führende Naturwissenschaftler zu, dass die Ordnung der Welt und ihre Entwicklung, der sie in der Entdeckung der Naturgesetze nachspürten, nicht durch ein zufälliges Wirken und Ineinanderwirken dieser Gesetze entstanden sein können. Dass vielmehr in den Gesetzen selbst und in ihren vielfachen Auswirkungen eine geistige Kraft zum Ausdruck kommt, die von der Materie verschieden ist und sie durchformt. Zunehmend wurde klar, dass die eine bohrende Frage, die hinter allem Forschen steht, die Frage nach dem Ursprung und damit auch nach dem Sinn des Ganzen, auf diesem Wege nicht zu beantworten ist. Selbst die Hypothese vom Urknall lässt sich nach neuesten Erkenntnissen nicht mehr halten, ganz abgesehen von der Tatsache, dass ja auch der Urknall von etwas oder von jemandem hätte ausgelöst werden müssen. Für Christen ist es also durchaus an der Zeit, ihr Haupt zu erheben und sich nicht mehr durch irgendwelche Vorwürfe der Weltfremdheit verwirren zu lassen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. So beten wir, die Getauften, im apostolischen Glaubensbekenntnis. Damit antworten wir gemeinsam und laut, persönlich und als Stimme der Kirche auf die Offenbarung des einen ewigen, dreifaltigen Gottes, die uns geschenkt worden ist. Und in diese Antwort betten wir alle Ergebnisse menschlichen Forschens ein, alle Sehnsucht nach Vertiefung, nach Fortschritt und Vollkommenheit, die sich in diesem unermüdlichen Suchen verbirgt, das dennoch ohne den Glauben an einen Schöpfer nicht an sein eigentliches Ziel kommt. Warum ist es wichtig zu bekräftigen, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, fragt das Kompendium. Es geht also nicht einfach darum, es zu wissen, wie man eben etwas gelernt hat, auch nicht darum, es zu glauben, ganz für sich allein, privat sozusagen, wie man es heute so gerne hätte. Nein, es geht darum, es laut zu verkündigen. Ja, daran glaube ich, weil es so ist. Darauf gründe ich mein Leben. Überflüssig ist die Sorge, dass die Erkenntnisse der Naturwissenschaften dazu im Widerspruch stehen könnten. Denn alles, was es da zu entdecken gibt, hat das Sein von Gott empfangen. Ihn finden wir, wenn wir fragen. Die Bibel spricht in Bildern von der Erschaffung des Weltalls. Daher tritt ihre Darstellung nicht in Konkurrenz mit der Entwicklung der Erdgeschichte, wie die Wissenschaftler sie sehen. Doch nur der Schöpfungshymnus des Buches Genesis deckt den Ursprung, den Zusammenhang und damit den Sinn alles dessen auf, was da ist und lebt. Aber durch das Forschen des Menschen werden die Wunder der geschaffenen Welt, wird ihr unerschöpflicher Reichtum auch für den Glaubenden immer deutlicher sichtbar. Die Forschung ist aus dem Staunen geboren vor dem, was man da sieht. Und sie führt in das Staunen zurück, das am Beginn der Anbetung Gottes steht. Himmel und Erde, sie sind in der Erzählung der Genesis nicht aus irgendeinem Grundstoff geformt, wie in anderen Schöpfungsmythen, sondern geschaffen aus dem Nichts. Die Struktur von Raum und Zeit, die nicht gewesen ist, explodiert unvermittelt aus Gott selbst. Sie entfaltet sich und spannt sich aus, um seine Gedanken zu empfangen, die Welt, die er aus sich heraussetzt. Denn diese Gedanken sind keine schattenhaften, vorüberfliegenden Vorstellungen wie unsere Fantasien, sondern er entlässt sie nach seinem Willen als konkrete, als lebendige Wesen. Ob Stein, Pflanze oder Tier und schließlich der Mensch, jedes von ihnen hat seine eigene Gestalt und seine Möglichkeiten, dem Leben zu dienen oder es selbst zu zeugen oder zu gebären. Und für jedes sind der Raum, den es braucht, um zu existieren, und die Zeit, um sich zu entwickeln, mitgedacht und mitgeschaffen. In einer allmächtigen und weisen Liebe, wie das Kompendium sagt. Wenn ein Stück Fels aus dem gleichen zarten Gewebe sich ständig bewegender winziger Teilchen besteht wie ein Blütenblatt, aus Partikeln, die sich letztlich in Energie auflösen, dann spiegelt sich schon in der Materie die ungeheure und unbegreifliche innere Dynamik des dreifaltigen Gottes wider, die Ruhe in der Bewegung. Und zugleich wird deutlich, dass eine gegenseitige Zuordnung, die Beziehung der Einzelteile zueinander, das Grundmuster, die Struktur allen Seins bestimmt. Damit aber berühren wir schon die Ebene der Liebe, des lebendigen Austausches innerhalb der Dreifaltigkeit. Beziehung und Austausch finden in der Materie einen Widerschein und mehr noch in den lebendigen Geschöpfen. Vielleicht bedenken wir diese Tatsachen erst einmal bei ein bisschen Musik. So finden wir uns wieder in den Gedankengang hinein. Tatsache ist, dass sich heute niemand mehr auf die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse berufen kann, wenn er die Lehre der Kirche anzweifelt oder ablehnt. Dass es mancher tut, ist eine andere Sache. Die Vorstellung eines geistigen Plans hinter den Erscheinungsbildern ist den Naturwissenschaftlern nicht mehr fremd und viele Menschen halten die Existenz einer nicht weiter fassbaren, fernen Macht für möglich, die eine Art von Verantwortung trägt für alles, was da ist. Nur diese Macht geht sie nichts an. Der Gedanke an einen persönlichen Gott, der Bezug haben könnte zum eigenen Leben, erscheint ihnen abwegig und vielleicht sogar unbehaglich. Denn um die Wahrheit herauszufinden, das spüren sie, muss man in das Wagnis des Glaubens hineinspringen. Wenn wir das tun, dann betreten wir ein anderes Land. Unsere Augen öffnen sich für eine neue, für die eigentliche Wirklichkeit. Sinn und Ziel unseres Lebens liegen auf einmal klar vor uns. Wir sind von Gott geliebt und dafür gemacht, seine Liebe zu empfangen und sie an andere weiterzugeben. Auch um derer Willen, die noch zögernd am Rande stehen, ist es wichtig, dass wir bekräftigen, für uns und vor ihnen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Ich glaube, dass er mich geschaffen hat, samt allen Kreaturen. So habe ich es vor meiner Taufe aus dem kleinen lutherischen Katechismus gelernt und voller Glück und Dankbarkeit in einen schönen Frühlingstag hinaus gesungen. Kann es wahr sein, was ich gelesen habe, dass etwa 83% der deutschen Katholiken, darunter auch Kirchgänger, weder an einen Schöpfer noch an einen persönlichen Gott glauben? Ohne den Glauben an ihn aber läuft das Verlangen nach Erfüllung und Glück letztlich ins Leere. Selbst mit dem Wunsch, gut zu sein, bleibt der Mensch seiner eigenen Mangelhaftigkeit ausgeliefert. Gott sah, dass es gut war, heißt es in der Genesis, als am zweiten Tag Himmel und Erde fest dastanden. Und am Abschluss der Schöpfung, am Ende des sechsten Tages, und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das wollen keine naturwissenschaftlichen Feststellungen sein, sondern es sind theologische Aussagen über den Gott der Offenbarung und seine Beziehungen zu unserer Welt. Gott ist gut. Und gut war alles Geschaffene, was sich in seiner Ordnung und auch in seiner Schönheit ausdrückt. Dem Menschen aber hat er darüber hinaus Anteil am göttlichen Geist geschenkt. Der Mensch allein kann die Gesetzlichkeit und den Reichtum der Natur erkennen. Er allein kann den Urheber in allem wahrnehmen, kann ihm danken, für das Sein und seine Stimme im Namen der ganzen Schöpfung zum Lobpreis erheben. Wer bin ich? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wozu bin ich auf der Welt? Diese Urfragen des Menschen finden hier eine grundlegende Antwort, wenn man sie denn hören will. Da ist eine gute Welt von einem gütigen und weisen Gott ins Dasein gerufen. Und der Mensch ist das vor allen anderen geliebte Geschöpf. Mit ihm spricht Gott. Er kann Gott mit seinem Leben abbilden, leuchtend oder schattenhaft. Und er soll ihn durch die Mitarbeit an der Vollendung der Schöpfung verherrlichen. Dass es nicht so blieb, wissen wir. Und das ist vor allem dem Menschen zuzuschreiben. Alle anderen Geschöpfe müssen der Ordnung folgen, die in sie gelegt ist. Der Mensch aber hat den Geist empfangen, der ihn erst zum Menschen macht. Er ist Person wie Gott, beschenkt mit Vernunft und freiem Willen und mit der Fähigkeit zu lieben, sich von ganzem Herzen seinem Schöpfer und den Mitgeschöpfen zuzuwenden. Wir kennen die Geschichte vom Sündenfall, die sich im Leben der Menschheit und jedes Einzelnen unablässig wiederholt. Sein Wollen wie Gott, nach eigenem Gutdünken entscheiden, unabhängig und frei sein, über das Leben verfügen, sich nehmen, was man haben möchte. All das hat Gott zugelassen, als er uns Anteil an der Freiheit gab, obwohl er vorausgesehen hat, was geschehen würde. Denn vor ihm liegt die ganze Geschichte ausgerollt wie ein Teppich. Er hat gewusst, was es den Sohn kosten würde, die Menschen, die auf den ewigen Tod zugingen, zurückzuholen. Aber nur wer frei ist, kann lieben. Und Gott wollte, dass wir die Freiheit hätten, zu wählen, uns für ihn zu entscheiden. Seine Liebe, aus der wir hervorgegangen sind, will nichts als das Wohl des Menschen. Es ist eine Liebe, die jedes Opfer bringt, um dem Geliebten Gutes zu tun, um ihn zu bewahren. Wir können zwar in etwa Gut und Böse unterscheiden, und so wissen wir auch, was Schuld ist. Was aber Sünde bedeutet, das werden wir erst dann neu begreifen, wenn wir Gott wieder als den allmächtigen Schöpfer erkennen. Wenn wir uns als Geschöpfe sehen, die ohne ihn nicht wären und die ohne seine erhaltende Kraft keinen einzigen Augenblick länger bestehen könnten. Wenden wir uns von ihm ab, dann kränken wir nicht nur die Liebe Gottes, sondern wir verstoßen auch auf tödliche Weise gegen unsere eigene Natur und gegen die Gemeinschaft der Menschen. Wir wenden uns von der einzigen Quelle ab, die uns nähren kann, und statt des Wachstums und der Vollendung wählen wir die Verkümmerung und den Tod. Gott hat uns seine Gebote nicht gegeben, um Macht auszuüben, sondern damit wir den Weg zu ihm finden. Und unser Gewissen soll uns dabei helfen und uns nicht etwa knechten. Es geht im christlichen Glauben nicht um Moral, sondern um Tod und Leben. Nur wenn wir zuinnerst erkennen, dass wir durch die Sünde diese immer neue Entfernung von Gott zugunsten der Eigenliebe, dass wir durch die Sünde verloren sind, können wir nach Erlösung rufen. Erst dann auch ahnen wir etwas von der übermächtigen, der maßlosen und verrückten Liebe Gottes. Sie führte den Sohn ans Kreuz. Um uns vor dem Tod zu retten, gab er sein Leben hin und öffnete uns damit den Zugang zum Vater. Wer ihm nachfolgt, tritt schon jetzt in das Licht der Wahrheit und erfährt schon hier etwas von der Überfülle des ewigen Lebens. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Warum ist es wichtig zu bekräftigen? Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Darum ging es heute in der Katechismus-Sendung hier bei Radio Horeb. Wir hörten Frau Dr. Helga Böse aus Bonn. Die Antwort des Kompendiums des Katechismus der katholischen Kirche haben wir im Punkt 51 gelesen. Dort heißt es, weil die Schöpfung die Grundlage aller göttlichen Heilspläne ist. Sie zeigt die allmächtige und weise Liebe Gottes. Sie ist der erste Schritt zum Bund des einen Gottes mit seinem Volk. Sie ist der Anfang der Heilsgeschichte, die in Christus gipfelt. Sie ist eine erste Antwort auf die Grundfrage des Menschen nach seinem Ursprung und seinem Ziel. Im großen Katechismus finden Sie dazu auch die Erläuterungen in dem Punkt 279 bis 289. Schauen Sie einfach ins Infofeld zur Sendung auf horeb.org. Dort steht das Ganze auch nochmal zum Nachlesen. Wenn Sie möchten, ganz klassisch, können Sie sich auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 120. Vielen Dank, Frau Dr. Böse, für Ihre Ausführungen und liebe Grüße nach Bonn.
Danke sehr.
Ja, ich darf mich an dieser Stelle auch von Ihnen verabschieden. Machen Sie es gut. Behüt Sie Gott, Ihre Ines Schröder.